Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Haifi Klubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den TV-Produzenten Markus Heidemanns. Ahoi Markus.
Moin Lars.
Lieber Markus, du bist Produzent von der Talksendung Markus Lanz, die für mich gefühlt in der Krise zu den wenigen Gewinnern gehört. Was ist euer Erfolgsrezept? Was habt ihr zu früher anders gemacht, außer einen großen Bildschirm ins Studio geschoben?
Das Lustige ist, der Bildschirm war früher schon da. Wir haben jetzt nur die Stühle etwas anders hingestellt, damit man auch diesen Bildschirm irgendwie besser sehen kann, wenn wir Leute aus anderen Ländern oder aus anderen Städten irgendwie zuschalten bei der ganzen Geschichte. Was wir anders gemacht haben, erstmal sind wir natürlich durch die Situation dazu mehr oder weniger verpflichtet worden, die Zuschauer nicht mehr in die Sendung mit einzubinden. Das heißt also, eine Sendung ohne Publikum aufzuzeichnen, in dem Studio selber so wenig wie möglich auch an Personal zu haben. Das heißt also, gibt es keine Kabelträger mehr etc. etc. Auch keine Begleitung, was unsere Gäste angeht. Und dadurch hat sich natürlich das ganze Bild der Sendung schon verändert. Wenn du kein Klatschen im Publikum hast, ist es natürlich etwas, was das Ganze verdichtet. Was wir auch verändert haben, war, dass wir nur aufgrund der Abstandsregelung 3 Gäste im Studio haben konnten. Das haben wir jetzt auf 4, weil wir es ein bisschen vergrößert haben, auf 4 jetzt irgendwie erweitert. Und daraus sind dann automatisch Dinge entstanden, ja, wie zum Beispiel, dass weitere Gesprächspartner, die in Zeiten der Haupt-Corona-Krise nicht reisen konnten, dann auch irgendwie zugeschaltet werden konnten. Das war damals eigentlich irgendwie in der Zeit der letzten 12 Jahre nie Teil eigentlich des Konzepts der Sendung. Wir haben aber gemerkt, wie das funktioniert, wenn wir Leute auch dann über FaceTime, über Skype oder auch über die normalen Schalten dann ins Studio zu holen. Und dadurch, dass wir diese große Leinwand immer schon im Studio haben und ich dann gesagt habe, lass uns sie so nutzen, als ob auch der zugeschaltete Gast wie bei uns im Studio ist. Das heißt also, nicht ins Vollbild zu gehen von der Regie her, wie man das bei Nachrichtensendungen kennt oder von anderen Talkshows, die Interviews machen und dann, wenn der Gast antwortet, halt irgendwie im Vollbild von der Leinwand sozusagen auf dem Bildschirm zu sehen ist, und haben dadurch einen sehr intimen Rahmen geschaffen dabei. Und das hat der Sendung irgendwie sehr stark geholfen. Und da wir uns von vornherein auch damit beschäftigt haben, die einzelnen Dinge abzubilden, Politik abzubilden, Wissenschaft halt auch Virologen, Epidemiologen irgendwie einzubinden, Betroffene einzubinden, gab es große Gespräche damals mit das erste Gespräch Scholz und Tim Melzer, die beide zugeschaltet waren, wo es dann die ersten Fragen kamen, was wird aus der Gastronomie, was dann hinterher 2 Monate später nochmal aufgefangen wurde, als Tim dann bei uns in der Sendung war und Hubertus Heil zugeschaltet war und er dann, was war auch, glaube ich, relativ groß dann auch in den Medien zu sehen und zu lesen, er ziemlich erschüttert gewesen ist, als er sich klar gemacht hat, dass zum ersten Mal, was es eigentlich für die Gastronomie heißt. Und das waren so die ganzen Sachen, die wir verändert haben und die Sendung Markus Lanz, glaube ich, nochmal zusätzlich irgendwie sehr, sehr stark verdichtet hat.
So, unsere halbe Sendung ist jetzt rum. Vielen Dank schon mal für die kurze Antwort. Du hast gerade gesagt, ihr habt relativ häufig schon Wissenschaftler jetzt eingeladen. Ein Mensch fällt mir tatsächlich auf, der mindestens einmal die Woche da ist, ist Karl Lauterbach. Wie kommt es dazu? Ist er besonders pflegeleicht? Nimmt er keine Anfahrtskosten? Oder was ist die Qualität von Karl Lauterbach, der fast häufiger in der Sendung ist als Markus Lanz selbst?
Ja, also da gibt es viele Gags drüber, die sind auch irgendwie herrlich. Ich habe da mal ein Interview bei den Kollegen von DWL mal zugegeben. Der Kollege Karl Lauterbach hat sich sehr früh bei uns als ein Experte herausgestellt, der trotz seines SPD-Parteibuchs, wie ich fand, überparteilich und unideologisch sich des Themas mit Corona angenommen hat. Und dadurch, dass er ein Epidemiologe ist, sozusagen auch jetzt auf einer anderen Ebene steht als die normalen Virologen, Psychologen und in der Lage war, diese Dinge für den Zuschauer sehr, sehr gut runterzubrechen und wir auch irgendwie anhand irgendwie der Rückläufe von unseren Zuschauern gesehen haben, wie sehr sie das schätzen, dass da jemand ist, der es wirklich überparteilich macht und so, dass die Leute dem Ganzen auch folgen können, haben wir dann gesagt, wir nehmen ihn uns sozusagen als unseren festen Experten, mehr oder weniger. Sag mal so, der Doppelpass hat Marcel Reif wie am Karl Lauterbach.
Wie oft war der dieses Jahr jetzt schon in der Sendung? Habt ihr mal mitgezählt? Oder ist er wirklich jede Woche da?
Nee, der ist nicht jede Woche, da. Ich schätze mal, dass wir haben angefangen am 12. März monothematisch zum Thema Corona das zu machen, haben es jetzt vor anderthalb Wochen ein bisschen aufgelöst und ich glaube, es gibt so bei Twitter immer auch die lustigen Kommentare, angeblich 12 Mal, aber wir zählen das nicht.
Wie ist das denn für dich, der ja auch stark inhaltlich Einfluss nimmt auf die Sendung? Ist das jetzt so ein bisschen eine Befreiung, diese Lockerung, um jetzt vielleicht einfach auch mal wieder jemand ganz anders einzuladen als nur Wissenschaftler und Politiker?
Nee, eigentlich
oder
nicht.
Oder wie spaßgetrieben war die Zeit für dich auch?
Die ist immer spaßgetrieben, also auch das Thema zu machen, also wenn man den Job mit so viel Liebe macht, wie wir ihn hier machen, dann ist es automatisch auch spaßgetrieben. Alles, was nicht spaßgetrieben ist, wir reden jetzt nicht von Comedy oder von leichter Unterhaltung, ist es immer traurig dabei. Nee, aber es hat sich bei uns viel verändert und das Schöne an der Geschichte ist, es hat eigentlich niemandem, weder der Redaktion noch Markus Lanz, noch mir das gefehlt. Ja, also, dass man da jetzt nochmal einen Schauspieler hat und der, weil er einen neuen Film hat, auch nochmal ein bisschen Biografisches macht oder dergleichen. Wir haben da schon sehr viel rausgelernt aus der Zeit und auch die Quoten, das heißt also, was die Zuschauer angeht. Also wir haben noch nie so viel Zuspruch gehabt von den Zuschauern, vor allem auch von jungen Zuschauern. Also wir sind regelmäßig eigentlich fast die jüngste Sendung im ZDF das was bis zu 13% in der Zielgruppe, was normalerweise da sehr, sehr selten irgendwie vorkommt. Und da ziehen wir unsere Schlüsse raus. Also wir sind also auch, was das Publikum angeht, da noch in der letzten Diskussion, aber es kann gut sein, dass wir nicht wieder zu Sendungen zurückkehren werden, in denen Publikum bei uns im Studio ist. Und wie man auch irgendwie gestern gesehen hat an der Sendung, da ging es jetzt zwar noch ein bisschen um Corona, aber heute zum Beispiel haben wir in der Sendung, haben wir den Kindesmissbrauch von Münster gemacht. Wir machen heute einen großen Schwerpunkt zum Thema Madeleine, Maddie sozusagen. Aber wir werden wahrscheinlich auch nicht wieder dahin zurückkommen, dass man halt stärker wieder leichtere, in Anführungsstrichen, Unterhaltung macht, was wir eigentlich schon in den letzten Jahren nicht gemacht haben, schon aus dem Grund, weil ja die politischen Situationen sich bei uns schon immer weiter in die Sendung reingeschoben haben.
Guckst du ein, du hast gerade eben die 13% angesprochen, guckst du morgens um 9 Uhr auf die Quote und hast du abends schon so eine Art Quotengefühl, wenn du so eine Sendung gesehen hast?
Also ich gucke jetzt seit 25 Jahren, ich habe ja vor 1995 beim Fernsehen angefangen, irgendwie damals als Redaktionsleiter bei Harald Schmidt, und ich gucke seit 25 Jahren jeden Morgen um 8.20 Uhr auf die Quote. Ja, das ist sozusagen ganz tief drin. Dann kommen die im Teletext und wir machen ja noch andere Sendungen, so die Küchenschlacht und so weiter und so fort. Das ist morgens immer so ein bisschen das Zeugnis, was du bekommst, für das, was du abends oder am Vorabend gemacht hast. Und natürlich hast du ein Gefühl. Ja, du hast ein Gefühl, ob die Sendung gut war, und du hast ein Gefühl, ob die Sendung beim Publikum ankommt. Und wenn beides der Fall ist, ist natürlich toll. Aber wir machen zum Beispiel unsere Sendebesprechung am nächsten Morgen. Die ist unabhängig irgendwie der Quote. Und wir sind auch dann nach der Sendung, sind wir unten im Studio und dann quatsche ich nochmal so 10 Minuten, Viertelstunde mit dem Teamleiter und Markus Lanz über die Sendung. Und wir machen dann die erste kurze Kritik irgendwie darüber. Und die ändert sich auch nicht mehr, wenn am nächsten Tag die Quote jetzt irgendwie besser oder schlechter ist. Also eine Beurteilung einer Sendung kann man vorher und nachher quotenunabhängig machen. Sollte man auch.
Was kann dir denn den Tag mehr vermiesen? Eine schlechte Quote von Markus Lanz oder eine Niederlage des FC St. Pauli?
Oh, das ist eine gute Frage. Das geht, glaube ich, unentschieden aus.
Jetzt sind wir schon beim Thema Fußball. Wie siehst du denn die Geisterspiele? Guckst du dir das an? Also ehrlich gesagt, ich bin ja nun auch großer St. Pauli-Fan. Wir sitzen ja nicht weit voneinander entfernt. Aber ich weiß manchmal samstags gar nicht, ob sie spielen und wo sie spielen.
Ja, geht mir ganz genauso. Und das Schöne ist ja, weil du es gerade angesprochen hast, das hat da zum Beispiel Lanz und die Fußball-Bundesliga, erste und zweite Liga gemeinsam, ja, dass kein Publikum da ist. Und in dem Augenblick, wo es der Sendung Markus Lanz, wie viele und wir auch finden, es der Sendung gut tut, ist es für den Fußball eine Katastrophe. Bei mir ist sogar so, selbst wenn ich weiß, wo wir spielen, ja, und wann wir spielen, entscheide mich sogar häufig dagegen, mir das anzugucken, weil mich turnt das völlig ab. Sich das anzugucken. Am Anfang habe ich es versucht, irgendwie alleine, war ja noch irgendwie so zur Corona-Anfangszeiten, sollte man noch nicht mit mehreren Leuten irgendwie gucken. Jetzt, selbst wenn ich mit zwei oder höchstens drei Leuten dann irgendwie das gucke, weil ich denke, vielleicht hat das dann ein bisschen mehr Drive dabei, ertappen wir uns dabei, dass wir selbst mehr zusammenquatschen, als uns das wieder anzugucken. Also ich finde es sehr, sehr unattraktiv und macht keinen Spaß. Weder das Spiel von St. Pauli, was natürlich jetzt auch von den Ergebnissen noch zusätzlich, ich hatte sehr gehofft, dass die Liga abgebrochen wird, dass wir nicht in die Lage kommen, in die wir gerade jetzt irgendwie reinschlittern.
Ja, reingeschlittert bist du auch in einer besonderen Lage. Du bist glücklich verheiratet, hast Kinder, aber die sind seit mehreren Wochen oder fast schon Monaten nicht bei dir. Die sind auf Mallorca, hängen die fest sozusagen.
Genau, weil wir natürlich irgendwie uns mit Markus Lanz, mit der ganzen Thematik Corona und Co. Schon vorher natürlich auseinandergesetzt haben und das auch in der Familie gemacht haben, haben wir am 13. März irgendwie beschlossen, weil wir haben ein kleines Häuschen auf Mallorca und haben gesagt, die Familie, weil der Shutdown wahrscheinlich irgendwie kommen wird, das war da schon abzusehen, unsere beiden Kleinkinder sind noch nicht schulpflichtig, der Große hatte so und so die für die nächsten Wochen irgendwie Osterferien gehabt. Und haben uns dann entschieden, dass die ganze Family da runterfliegt, weil es da unten mit Sicherheit irgendwie schöner und sicherer und auch wärmer ist, draußen zu spielen. Wir haben auch noch Verwandte da unten, die in der Nähe von uns wohnen, mit denen man da zusammenleben kann. Und haben uns entschlossen, irgendwie das dort mitzumachen. Und das war eine Top-Idee, bis dann die Grenzen zugemacht wurden. Ja, und das für mich hieß, dass ich 62 Tage meine Kinder, meine Family nicht sehen konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Und das war irgendwie relativ schwierig, Grenzen waren ja zu. Ich habe es aber dann doch hingekriegt, obwohl es ja hieß, man kann nicht einreisen, auch nicht als Wohnungs- oder Hausinhaber, sondern nur, wenn man Resident ist, was wir nicht sind. Und habe dann einen kleinen Trick angewandt und habe meinen Steuerberater, meinen spanischen, in Mallorca angerufen und um einen Termin gebeten, weil es ja hieß, jobmäßig dürfte man reisen. Und bin dann mit einem deutsch-spanischen übersetzten Termin, einen Notartermin sozusagen, bin ich dann an die Grenze. Und mit dem Papier hat mich dann die Garde Civil ganz normal reingelassen. Das habe ich jetzt zweimal gemacht und das funktioniert. Gott sei Dank ist es ja in zwei Wochen vorbei. Aber es war schon hart, 62 Tage.
Wann bist du das erste, also 62 Tage warst du ohne Familie tatsächlich.
Genau.
Und dann gab es immer Zoom-Konferenzen und Gute-Nacht-Geschichte über Skype? Oder
genau, eine FaceTime immer. Immer drei, vier Mal am Tag FaceTime und so, das war dann immer. Ja, auch wir Ostern haben wir sozusagen gemeinsam am Tisch verbracht, da saß dann irgendwie die ganze Familie, also die beiden Familien zusammen
und du als iPad am Tisch
im Garten und ich hatte mein iPad bei uns im Haus irgendwie alleine am Tisch und das war mein Osterfest, war anstoßen mit Sekt und Osterei am iPad.
Du hast gerade ein morgendliches Ritual angesprochen mit dem Videotext. Wie hat sich denn dein Privatleben, also ohne Fußball, ohne Familie, in den letzten Wochen und Monaten verändert? Gibt es da auch neue Rituale? Machst du abendliche Spaziergänge wie viele andere oder was ist so dein Kniff?
Na, ich mache mir normal wie mein Sport hier zu Hause. Hab das aber, mein großer Vorteil ist, ich habe das nie in einem Gym gemacht, sondern wie halt machst du Liegestütze und ganze Quatsch, da brauchst du nicht in die ganzen, McFits und Co. irgendwie zu latschen. Also war ich da gar nicht betroffen. Ich bin viel, viel, viel mehr Fahrrad gefahren als sonst. Das ist irgendwie eigentlich eine Geschichte gewesen, die ich irgendwie so gemerkt habe dabei. Und wenn du alleine zu Hause bist, dann hast du ungefähr auch dann nach 6 Wochen Netflix komplett leer geglotzt, ja, wo das da nichts ist. Und die Bücher, die neben dem Bett lagen, waren dann irgendwie auch mal irgendwann irgendwie zu. Man telefoniert mehr, man telefoniert länger. Und weil man sich ja mit einer Person irgendwie immer treffen durfte, habe ich mir Freunde eingeladen. Und nicht so wie sonst immer, dass man irgendwie große Runden am Tisch hatte, sondern irgendwie einzeln da und habe dann für die gekocht, irgendwie so 2-3 Gänge. Und das macht man eigentlich auch dann eher selten als Familienvater oder auch irgendwie insgesamt. Und mit Freunden mal 6-7 Stunden, also was ich Mickey Beisen, also ein paar Leute, die auch kennst, dann irgendwie da zu sitzen und alleine mal 6-7 Stunden an einem Tisch zu sitzen und zu plaudern, hat noch etwas Tieferes, als einfach nur in so einer großen Plauderrunde zu sitzen. Dabei also konnte man auch viele positive Sachen, also ich zumindest, aus der Zeit ziehen.
Lieber Markus, wir sind schon am Ende. Heute Abend gibt es wieder Markus Lanz. Gibt es denn einen Gast, den du jetzt in der ganzen Krisenthematik gerne mal gehabt hättest, den du nicht bekommen hast? Außer ja. Der Bundeskanzlerin mutmaßlich?
Natürlich, Herrn Drosten.
Okay. Und der sagt, er hat Besseres zu tun oder hat er euch
im Gegenteil. Nein, im Gegenteil. Also wir wissen das ja, weil wir mit allen Virologen, auch der Karl Lauterbach ist ganz eng mit ihm auch immer da verbunden. Und deswegen, da hören wir auch das eine oder das andere dabei. Und da geht es einfach darum, der war, glaube ich, ein oder zweimal irgendwie bei Anne Will oder bei Maybrit Illner, weil die in Berlin sind. Und wir hatten das hier auch, die Virologin Ado zum Beispiel, die ja einen großartigen Job macht irgendwie beim UKE. Die haben wir auch über sehr, sehr lange, also die ganzen Wochen oder Monate immer angefragt und die hat uns gesagt, dass sie halt forscht und irgendwie eine tollere Absage kannst du gar nicht kriegen, ja, als diese Absage. Und beim Kollege Drosten war es irgendwie ähnlich. Ich glaube auch, dass der andere Dinge zu tun hat, als irgendwie, wenn du von Berlin nach Hamburg musst, ist unser Problem, ja, da fährst du halt da mal kurz und bis 6-7 Stunden von deinem Job irgendwie weg dabei. Und eine Schalte, weil wir auch Schalten gemacht haben, sagte, das würde er dann irgendwie nicht irgendwie so gerne machen, weil wenn, wäre es das längere Gespräch, wo du auch dann irgendwie ihn im Studio haben musst. Und ich hoffe darauf, dass wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten immer da haben. Und da freue ich mich drauf.
Wir drücken dir die Daumen. Allzeit jetzt gutes Wetter auf Malle, wenn du da wieder hinfährst und uns auch hier in Deutschland. Alles Gute, ahoi, Markus Heidemanns.
Alles klar. Tschüss, tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.